Lektion, der dort genannte Tilman Moser, ist sehr lesenswert. Ich will das nur empfehlen. Er ist, wie gesagt, Psychotherapeut, christlich orientierter Psychotherapeut und hat über die Vergiftung des Gottesbildes viel geschrieben, aber auch über die Entgiftung des Gottesbildes. Ich wollte das nur noch mal sagen, gibt's, glaube ich, sogar im Taschenbuch inzwischen. So, ich habe heute meine Predigt überschrieben, die andere Weihnachtsgeschichte. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung von dem Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Der Anfang dieses bekannten Weihnachtstextes aus Lukas 2 ist nach der Luther-Übersetzung noch etwas vertraulicher. Da heißt es nämlich, dass alle Welt sich schätzen ließe. Die revidierte Luther-Übersetzung von 1975 gibt allerdings den historischen Sachverhalt noch etwas genauer wieder. Dort steht, dass alle Welt sich für die Steuer eintragen sollte. Dieser Text wurde jetzt mehrfach an Weihnachten zitiert, auch im Radio und im Fernsehen. Ich weiß nicht, ob ihr die Sendung aus der Kirche St. Stephan in Mainz, wo die schönen Chagall-Fenster sind, ob das jemand gesehen hat. Da hat sogar der Bundespräsident diesen Text aus Lukas 2 gelesen. Es war eine sehr, sehr schöne Weihnachtsfeier mit vielen Liedern auch, aber auch vielen prominenten Gästen, die dort gemeinsam dieses Weihnachtsfest feierten. Der Text klingt in der Weihnachtsgeschichte so, als ob es sich um eine normale Volkszählung im Römischen Reich gehandelt hätte. Das Römische Reich wird hier mit die Welt bezeichnet. Leider täuscht diese Darstellung gewaltig über die tatsächlichen Verhältnisse im damaligen Römischen Reich und die Vorgänge zur Zeit Jesu, zur Zeit der Geburt Jesu hinweg. Bei der Steuer handelt es sich um den sogenannten Zensus, die Feststellung der Vermögensverhältnisse jedes Einzelnen. Dies war die Basis zur Eintreibung der römischen Kopfsteuer des Zensus. Wie es tatsächlich dabei zugegangen ist, das schildert uns der römische Geschichtsschreiber Lactantius. Er berichtet weitaus weniger zurückhaltend und verharmlosend als die biblische Überlieferung im Lukasevangelium. Ich zitiere mal etwas aus seinen Schilderungen. Die römischen Steuerbeamten vermaßen jeden Acker, jeden Baum und jeden Weinstock. Jedes Stück Vieh wurde gezählt. In den Städten und Dörfern wurden alle Familien zusammengetrieben und die Kopfzahlen notiert. Mit Folter und mit Stockschlägen wurde verhört, um Familien gegeneinander aussagen zu lassen, bis alle ihren kompletten Besitz preisgegeben hatten. So also, meine Lieben, müssen wir uns jene stille und heilige Nacht vorstellen, in der das Jesuskind das Licht der Welt erblickte. Es war eine düstere Welt voll Panik, Terror und Angst. Im jüdischen Schrifttum dieser Zeit heißt diese Zeit, in der die Römer das Land wirtschaftlich ausplünderten, die Zeit der Aussaugung des Landes. Darüber hinaus verrät uns der Bericht des Lukas, dass die Geburt Jesu völlig unbemerkt geblieben wäre, hätten da nicht die Engel des Herrn ein paar arme Hirten auf dem Felde, wie es dort heißt, auf das umwälzende Ereignis aufmerksam gemacht. Euch ist heute der Heiland geboren. Das ist Christus der Herr. Wir wollen heute während dieser Predigt auch zwei, drei der bekannten Weihnachtslieder singen. Und jetzt das erste, wir bleiben bitte dazu sitzen. Das Lied Nummer 134 aus Wir loben Gott. Im Gegensatz dazu verzichtet der Evangelist Matthäus ganz auf die Schilderung mit den Hirten und berichtet dafür von den drei Weisen aus dem Morgenland, also aus dem Osten. Es sind heidnische Sterndeuter, die nach dem Besuch klug und heimlich wieder aus dem Lande gehen, ja aus dem Lande schleichen, um nicht mit den jüdischen Kollaborateuren der römischen Besatzungsmacht in Konflikt zu geraten. Das also ist die historische Wahrheit über die Umstände der Geburt Jesu. Sie entbehrt jeglicher religiöser Romantik. Im Gegenteil. Sie weist uns darauf hin, dass Jesus als Mensch in unserer Wirklichkeit auftaucht. Die Umstände der Geburt Jesu beziehen sich schon auf sein späteres, sehr konkretes Handeln. In der Welt, in die er hineingeboren wurde. Wenn der erwachsene Jesus von Nazareth das Wort ergreift, wenn er heilsam spricht und handelt, dann geht uns ein Licht auf über dem Stall von Bethlehem. Mit anderen Worten, das Weihnachtsgeschehen wird für uns als seine Nachfolger erst dann bedeutsam, wenn wir den Auftrag Jesu und sein späteres Wirken in den Blick bekommen. Und auch so verstehen. Schauen wir also jetzt vom weihnachtlichen Geschehen her auf einen der vielen Berichte in den Evangelien, welche die Mission Jesu deutlich machen. Ich lese dazu exemplarisch aus dem 8. Kapitel des Johannesevangeliums zunächst einmal die Verse 12 und 21. In diesem Text wird ein Streit zwischen Jesus und etlichen frommen Zeitgenossen geschildert. Sie reden über die rechte Beziehung zu Gott und sie reden aneinander vorbei. Ich bin das Licht der Welt. Ihr werdet mich suchen, aber vergebens. Ihr werdet in euren Sünden sterben, weil ihr nicht glaubt. So ruft Jesus ihnen zu. Es sind sehr harte Worte. Was ist das denn, was sie nicht glauben können? Jesus wollte ihnen nur seinen Gott, seinen Vater näher bringen. Er wollte die Kluft zwischen oben und unten überbrücken. Das erwachsene Jesuskind offenbart sich als der von Gott gesandte Messias. Dieser Messias, der will ihre Religion, ihre traditionelle Religion ad acta legen. Sie dagegen glauben und sagen, wer von Gott akzeptiert sein will, der soll gefälligst das Gesetz halten. eine typische Haltung derer, welche die religiöse Tradition zum unverrückbaren Inhalt ihres Glaubens machen. Jesus hält dynamisch dagegen, indem er klarmacht, wer Gott kennenlernen will, der soll mich ansehen, der soll an mich glauben, als meine messianische Sendung und dies zu eurer Erlösung. Das Problem in diesem Streit war und ist nach wie vor, kann ich glauben, dass dieses Jesuskind, dass dieser Jesus von Nazareth wirklich das Licht der Welt ist? Wenn ich das kann, dann klingt mir die Rede Jesu ganz selbstverständlich. Kann ich jedoch nicht glauben, dass das Kind in der Krippe tatsächlich von Gott gesandt ist, so müssen auch die Reden des erwachsenen Jesu anmaßend und überheblich klingen. Ja, gotteslästerlich. Alles hängt von diesem Glauben ab. Jesus nannte Gott Abba, seinen geliebten Vater. Und wenn er von ihm redete, wies er nicht mit dem Finger nach oben, in unerreichbare Himmelshöhen, sondern er sammelte die Blicke auf sich und seine Person und sagte, haltet euch an mich, behaltet im Blick, was ich tue und sage, dann wisst ihr, was Gott von euch will. Und wenn es euch nicht gelingt, den Willen Gottes zu tun, dann haltet euch dennoch an mich. Denn ich liebe euch, so wie der Vater euch alle auch liebt. Das ist der Mittelpunkt seiner Verkündigung, das Evangelium von der bedingungslosen Liebe Gottes. Für uns hier und heute ist das jedes Jahr neu. Die Botschaft des Weihnachtsfestes, des Festes der Geburt unseres Herrn in einer düsteren und feindlichen Welt, in der das Kind das Licht derselben erblickte. Wir singen das Lied 133, die Verse 1 bis 4. Meine lieben Schwestern, liebe Brüder, wer allerdings an der Krippe stehen bleibt und die Realitäten, die uns der Bericht des Lukas leider verschweigt, nicht wahrhaben will, der verkürzt die Weihnachtsbotschaft auf das süße Jesuskind in der Krippe. Weihnachten richtig feiern heißt dagegen, dem Erwachsenen Jesus nachzufolgen. Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, sagt Jesus zu denen, die ihm trauen, seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. So fasst er in den Versen 31 und 32 im Johannesevangelium im Kapitel 8 nochmals knapp und prägnant zusammen, wie echte Nachfolge frei macht von Gesetz und Sünde. Von sich aus ist der Mensch keineswegs edel, hilfreich und gut, sondern zuallererst kurzsichtig, vergesslich, egoistisch und zerstörerisch. Das biblische Wort dafür heißt kurz und knapp Sünde. Ihr werdet in eurer Sünde sterben, warnt Jesus seine Widersacher. Er setzt klar dagegen, dass der Mensch, der weiß, was Gott von ihm wirklich will und erwartet, dass er von Gott geliebt wird, dass er so angenommen ist, wie er ist. Genau diese jesuanische Wahrheit ist offensichtlich nach wie vor immer noch schwer zu begreifen. Die unbegreifliche Menschwerdung in der Krippe nimmt konkrete Gestalt an, im irdischen Reden und Handeln und kumuliert ebenso unbegreiflich am Kreuz. Am Kreuz, jenem römischen Hinrichtungspfahl. Dieses Kreuz ist das Symbol für unsere Erlösung geworden. Und dazu singen wir jetzt noch das Lied 124, die Verse 1 bis 4. Erlösung durch einfaches Glauben? Luther hat nach langem Ringen mit den Texten der Schrift und der kirchlichen Tradition schlagartig erkannt, dass das Reich Gottes und die Erlösung schon im Hier und Heute anfangen, und zwar ganz ohne eigenes Zutun, ohne eigenen Verdienst, nur durch Glauben und Vertrauen in die Schrift. Meine Lieben, die Welt um uns herum glitzert in diesen Tagen wieder im Glanz vieler Lichter. Nehmen wir es positiv und sehen wir darin einen Hinweis auf das Licht der Welt. Das Licht der Welt, das von oben kommt. Der Stern von Bethlehem als ein Symbol für den Weg zu Gott und zum Nächsten. Zwischen der Krippe, dem Ort der Menschwerdung Gottes und der Bitternis am Kreuz, dem unbegreiflichen Erlösungsakt, zwischen diesen beiden Polen der Offenbarung Gottes ist das eingebettet, was Jesus das Reich Gottes nennt. Das Reich Gottes, das schon im Hier und Heute Gestalt annehmen will. Dieses Gottesreich zwischen Krippe und Kreuz will uns jedes Jahr wieder neu an Weihnachten hell aufscheinen, als ein Weg in die Nähe Gottes und zum Nächsten. Fröhliche Weihnachten. Amen. Amen. Herr, allmächtiger Gott, du bist ewig. Du bist größer als alles, was existiert. Und doch können wir glauben, dass du uns im Leben wie im Tod zugewandt bist. Zugewandt in deiner menschlichen Komponente, im Kind in der Krippe und im erwachsenen Jesus von Nazareth, der uns am Kreuz und in seiner Auferweckung durch unseren Glauben zum Heil, zum Christus, zu deinem Geliebten, zu deinem Gesalbten, zu unserem Herrn geworden ist. In diesem Sinne, Herr, feiern wir das Weihnachtsfest und bitten um deinen Segen zu unserem Bemühen, in Jesu heilvollem Verhalten und in seinen Reden die Richtschnur für unser Leben zu erkennen, um die Verheißung deines Reiches mitten unter uns auch wirklich erfahren zu können. Wir bitten dies alles um deiner unendlichen Liebe willen. Amen.